Rituale sind was Schönes und Dinge, auf die man sich verlassen kann und Menschen, die immer wieder da sind und man hat das Gefühl, die waren nie weg und das strahlt so eine Wärme aus und das ist auch jemand, zu dem ich aufblicken kann, der trägt immer schwarze Klamotten, der ist entspannt, intelligent, alles. Ich könnte mich glatt in ihn verlieben, aber das ist ja, kann ich mir nicht aussuchen, wen ich mich verliebe. Das ist ja Liebe, Freundschaft, Spiel, alles so eine Dinge. Ich finde schön, dass er immer wieder da ist und immer wieder kommt. Die Rede ist von Professor Dr. Phil Martin Geißler.
Martin. Ja, guten Morgen, lieber Carsten.
Wir haben gerade hin und her überlegt, wann du das letzte Mal hier warst. Das erste Mal hier warst, vor 15 Jahren mindestens. 15, circa. 17, ja. Und wir reden immer wieder über das Gleiche, nämlich über das Leben, über das Spiel. Wir fangen irgendwann an zu philosophieren, werden sentimental. Genau. Und das, ja, das bist du doch auch. Bist du ein Typ, der sachlich nüchtern sein kann, aber bist du auch ein sentimentaler Typ, oder?
Oh, schwierige Frage. Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, würden das abstreiten. Hm. Aber tatsächlich, ich glaube, so ein bisschen Sensibilität, vielleicht drücken wir es mal so aus, also einfach wahrnehmen, was um einen herum passiert. Die anderen wahrnehmen man und neuerdings heißt es ja unter dem starken Stichwort Achtsamkeit auch sich selbst besser wahrnehmen. Ich will das gar nicht abstreiten, ich finde das gut, aber mir wäre es dann doch lieb, wenn Achtsamkeit auch die anderen mit erfasst.
Empathie ist meine Grundvoraussetzung dafür, um die Welt wahrzunehmen, würdest du das sagen?
Absolut.
Dass Empathie eine Grundeigenschaft eigentlich sei, sollte von Menschen zu spüren, wie es anderen gehen kann, sich Einfühlungsvermögen, sich reinversetzen, müsste eigentlich in der Kindheit geprägt werden oder haben wir das als Grundeigenschaften als Menschen genetisch bedingt?
Ein bisschen denke ich schon, sonst wären wir keine sozialen Wesen. Karl Rogers hat ja vor langer Zeit diese drei großen Grundsätze des Menschen mal beschrieben und da ist Empathie eine der wesentlichen drin. Die anderen sind natürlich Authentizität und ein bedingungsloses positives Empfinden des Gegenübers und das sind so seine drei Säulen eigentlich.
Moment, bedingungsloses, positives, aber sind wir nicht auf der Jagd, auf der Flucht und ständig im Krieg? Also als wir geprägt worden sind, mussten wir uns doch verteidigen. Das widerspricht doch eigentlich dem, was du sagst. Dass wir ein grundsätzliches, positives Empfinden. Ich sehe dich als erst und denke erstmal positiv. Ich sehe dich nicht als Feind, nicht als Konkurrent, nicht als Widersacher, sondern erstmal positiv.
Weil wir hoffentlich eine Spezies sind und du in mir hoffentlich keinen Konkurrenten sehen musst. Also wenn wir von Feinden reden, dann reden wir ja meistens von den anderen. Ja, als Tiere oder andere Menschen ansehen etc., aber im sozialen Verbund, also sprich in der Familie, Sippe, was auch immer, da sollte schon erstmal zumindest eine positive Grundannahme da sein.
Das heißt, das ist eigentlich das, was urgegeben ist, was da ist, was verkümmern kann oder was kultiviert werden muss?
Sowohl als auch, glaube ich. Also natürlich kann das ein bisschen verkümmern und Isolation, ja, das kann dazu beitragen, dass man so ein bisschen weniger, also ich meine, das ist eine Trainingsfrage, oder? Lange Zeit, ich war vor 2017, war ich mal ein Vierteljahr lang in Irland, habe ich mir so eine kleine Auszeit gegönnt und habe in der Zeit extrem wenig gesprochen. Ich liebe die Sprache, ich liebe die Rhetorik. Und dann kam ich wieder und habe gemerkt, ups, da habe ich aber in den letzten 3 Monaten ein bisschen was versäumt. Ja? Und dann haben 3 Monate schon gereicht, um mir aufzuzeigen, okay, Rhetorik kann leiden unter Sprachmangel. Und genauso geht es wahrscheinlich mit sozialen Prozessen, mit Empathie etc. Ey, man muss das schon noch ein bisschen pflegen.
Ja? Es ist ja verwunderlich, wie schnell die Muskeln auch verkümmern, wenn man sich nicht bewegt. Das ist ja im Pflegebereich, der weiß das, wie schnell Muskeln sich zurücklehnen, wenn man nicht trainiert, wenn man nichts macht, sich nicht geht die Kondition weg und die Muskeln. Und so ist es auch mit den sozialen Empfindungen, mit Eigenschaften, mit Skills, würde man jetzt ja sagen. Ne, das ist ja so. Genau. Aber das kann auch tatsächlich verkümmern. Das kann absterben oder abstumpfen.
Na, der körperliche Vergleich ist vielleicht ganz gut. Ja, verkümmern, ich glaube nicht, dass er verschwinden wird. Das ist schon wieder reaktivierbar. So schlimm ist es nicht. Aber na klar, man muss einfach, wenn man viele negative Erfahrungen gesammelt hat mit anderen Menschen, dann wird man mit dieser Brille in die Welt gehen. Und es wäre bedauerlich, wenn man in jedem Mitmenschen immer nur eine Gefahr sieht, sondern vielleicht wirklich sich. Es gibt ein schönes Rezept zum Anstecken von Freundlichkeit. Random Act of Kindness nennt sich das.
Was für Ding?
Random Act of Kindness, also zufällige Akte der Freundlichkeit. Also wenn ich durch einen Zufallsakt der Freundlichkeit Lächeln bei jemand anderem hervorbringe und demjenigen eine Freude bereite, dann wird sich ein Lächeln entfachen und mehr oder weniger anstecken. Das kennen wir auch. Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wenn uns jemand anlächelt, wir zurücklächeln. Und wenn das natürlich in größeren sozialen Kontexten passieren würde, dann wäre das doch was ganz Hervorragendes.
Ich mache diese Experimente manchmal in einem Großmarkt. Das ist, und zwar habe ich das getestet in der Vorweihnachtszeit. Da ist so in Linderbach ein großes Experimentierfeld. Ich glaube ja, dass das nicht ein wirklicher Supermarkt ist, sondern dass da überall Kameras sind und dass da Soziologen, Psychologen das alles filmen und auswerten. Und ich habe auch mal so teilnehmendes Beobachten gemacht und bin mit dem und habe Leute vorgelassen, habe sie angelächelt. Danke, gern geschehen. Dann habe ich auch mal aggressiv gesagt, ah, danke schön. Und dann die unterschiedlichen Reaktionen waren hervorragend. hervorragend. Manche sind rausgekommen aus ihrem Rhythmus und haben aufgeguckt, haben mich angelächelt und gedacht, was ist denn das jetzt? Was ist denn das für ein Alien, für ein Zombie, der mich vorlässt, der mir freundlich, ich warte. So. Und manche, die stoisch, noch aggressiv, was will denn der bei mir? Mhm. Also es war unglaublich. Und dann hatte ich so eine Kommunikation mit einer Verkäuferin, die ich gefragt habe, und werden die Leute aggressiv? Da sagt sie, ja, das können sie sich nicht vorstellen. Dann habe ich ein bisschen geholfen beim einen und dann sage ich, ach, wir beide schon wieder. Und da hat sich sowas ergeben. Ich habe also den Alltag gestört und meinen auch. Und ich kam mir vor wie so ein Spieler. War herrlich.
Super. Ne? Den Alltag stören finde ich eine großartige Eigenschaft. Einfach auch ein bisschen provozieren, da kommt das Wort ja her, hervorrufen. Und insofern ist das eine ganz großartige Eigenschaft. Ich glaube, du hast richtig angesprochen, das Ganze muss natürlich auch so ein bisschen abholend passieren. Wenn ich jetzt jemand, der gerade in super grimmig ist, einfach nur penetrant, jokerartig angrinse, dann wird das wahrscheinlich
auch schon wieder gut, ne?
Aber egal. Ja, kann natürlich auch sehr, sehr aggressionsfördernd wirken, wenn er sich dann irgendwie verarscht fühlt.
Wir reden über das Spiel, also der Anlass, warum du gekommen bist, ist natürlich, weil ich dich eingeladen habe, weil ich dich mal wiedersehen wollte. Aber es gibt natürlich auch schon immer noch einen Anlass. Zum einen bist du jetzt auch hier im Haus. Darf man das sagen, dass du neben deinem Hauptberuf, neben dem Geldverdienen, was aber auch eine Berufung ist, du bist Professor mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik, interkulturelle Kommunikation und Kulturpädagogik. Ist das noch so aktuell?
Das kann man so sagen. Vereinfacht würde man sagen, ich bin Spieltheater- und Medienpädagoge.
Spieltheater- und Medienpädagoge in Jena.
Genau.
Das kann man tatsächlich lehren.
Das kann man super lehren. Und ich mache das im Fachbereich Sozialwesen. Da halte ich es auch für eine wirklich wichtige Eigenschaft. Seit 2017 haben wir sogar einen eigenen Master dafür, einen Masterstudiengang. Also das ist meiner Ansicht nach eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung derzeit. Nicht nur, weil die moderne Medienwelt eine ganze Menge an Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch, weil ich glaube, dass Kultur, insbesondere Kultur im breiten Sinne, inklusive Spiel, inklusive Musik, inklusive Tanz, inklusive Erlebnispädagogik und so weiter und so fort, wichtige Eigenschaften sind, die A, Sozialarbeiter an sich selbst provozieren sollten und B, natürlich in ihrer Zusammenarbeit mit ihren Klienten. Ich halte ganz viele Probleme, die wir derzeit haben, ließen sich ein bisschen bearbeiten durch Förderung der Kultur.
Die Kultur ist ja, Kulturtechniken haben wir ja sowieso für das Miteinander, wir sind soziale Wesen, aber auch Kunst und Kultur kann uns ja helfen, zu uns zu finden, den ganzen Wahnsinn zu ertragen und einzuordnen, weil es ist ja so vielschichtig, also man ist ja, könnte ja jederzeit durchdrehen, das wäre absolut legitim und es tun ja auch viele, also die psychischen Krankheiten, Leute, die in Therapien gehen, die nicht mehr klarkommen, bei manchen sieht man es an der Haut, bei den nächsten an anderen Reaktionen, also wir sind alle durchgedreht und wahnsinnig geworden, also zum Großteil zumindest, und die so tun, als ob sie noch ganz normal sind, sind meistens die Schlimmsten. Das lässt sich ja nicht reparieren, beheben, aber es ist eine Technik, also Kunst, Spiel, Kultur, um klarzukommen halbwegs?
Oh, das packt so ein bisschen in den therapeutischen Kontext. Ich würde es noch ein bisschen freier sehen wollen. Also gerade dieses Spiel ist etwas, das wir von Beginn an unseres Lebens mehr oder weniger aktiv führen. Es ist sogar etwas, was Tiere ganz bewusst machen, um quasi ihre Entwicklung zu fördern, letzten Endes um auszuprobieren, als ob, ist eine ganz, ganz wichtige Kategorie des Spiels.
Also Tiere spielen tatsächlich?
Es gibt eine Spieltheorie, die auf der Beobachtung von Hunden und Ottern basiert und die ist super spannend, wenn man sich das zum Beispiel schaut, dass die eigentlich exakt das Gleiche machen, wie wenn sie kämpfen. Mit dem großen Unterschied aber, dass sie nicht mit voller Kraft zubeißen. Das heißt also, Hunde und Otter haben ein sehr klares Empfinden dafür, was Spiel ist und was kein Spiel ist. Und das machen wir Menschen ganz genauso. Insofern, Spiel darf vor allen Dingen eins sein, frei sollte es auch sein. Und wir beispielsweise als Spielpädagogen müssen uns eine Frage immer wieder ganz wichtig stellen, nämlich wann fangen wir an, Spiel zu instrumentalisieren? Und dann kommen wir nämlich an einen Ökonomisierungsprozess und der ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Aber vielleicht darf ich noch ganz kurz zurück. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass ich jetzt hier im Haus bin und ein Atelier habe, den hast du schon angesprochen. Neben der Berufung und dem Beruf in Jena erfreue ich mich sehr, meinen eigenen Wahnsinn oder meine eigenen irre witzigen Gedanken und Ideen in Fotografie und Malerei umzusetzen. Deswegen bin ich total happy, dass ich nach 4 Jahren Suche endlich ein Atelier gefunden habe.
Du hast ein Atelier für deine Fotografie, für deine Kunst. Das ist das, was du Theater, bist ja auch jemand, der auf einer Bühne steht, Impro-Theater macht, Fotografie macht. Das machst du nebenbei und hast du deinen Lebensmittelpunkt in Erfurt?
Genau,
ja. Also, du wohnst in Erfurt, fährst nach Jena, bist also ein Pendler innerhalb dieser drei Städte, die Städte Dreiecks. Das geht.
Ja, das ist kein Problem.
Das Atelier, ist das ein reines Fotoatelier oder machst du noch andere Dinge?
Nee, das ist ein Atelier für Fotografie und Malerei und natürlich gehört dazu aber auch, dass man sich mit Materialien auch schon beschäftigt. Das heißt, es gibt auch einen Skizzentisch und so weiter und so fort. Es gibt auch eine kleine Sitzecke. Bei mir ist besonders wichtig, wenn es um die Fotografie geht. Ich suche übrigens auch nach Models. Also wer Lust hat und das hier hört, die Art der Fotografie, die ich gerne betreibe, bildet nicht etwa die Oberfläche des Menschen ab, sondern bildet eigentlich den Charakter des Menschen ab, sodass die Bilder dann im Nachgang sehr teilweise sehr, sehr stark bearbeitet werden und eigentlich eine Zusammensetzung von charakterlichen Attributen sind. Das heißt also, der zeitliche Hauptaufwand der Fotoshootings, die ich mache, liegt eigentlich darin, gemeinsam im Café zu sitzen und sich zu unterhalten, und zwar über diese Person. Ja, es gibt so vier wichtige Grundfragen. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wie sehen mich andere? Wie möchte ich, dass andere mich sehen? Und diese Fragen klingen am Anfang so relativ lapidar. Wenn man sich damit aber intensiv beschäftigt, wird es schnell intim.
Aber wenn das nicht therapeutisch ist, lieber Herr Geisler, also dann ist das, aha, das ist also, da ist eine Couch und so. Und wird, wer schon mal sehen will, was du da tust, auf m-geisler, und zwar mit S, m-geisler.de kann man sehen, was du an lyrischen, an malerischen, an fotografischen, an belletristischen Sachen, was du auf der Bühne machst, was, und dann noch Hobbys. Also was Hobby ist, das würde ich ja wegstreichen.
Ja, mach mal.
Kann ich das mal wegstreichen? Wie kann man im Internet das wegstreichen?
Ich kann es wegstreichen für dich.
Also, weil Hobbys ist ja so wie, ich fahre gern Ski und gucke Fußball, und alles andere, was du da machst, ist ja, du trennst, habe ich das Gefühl, dass das Geld verdienen, die Berufung und das, was du machst, was mache ich, nicht so richtig. Weil es gibt ja immer die Frage, was bist du denn, was machst du so, und dann wird der Beruf genannt. So, also die Leute definieren sich über ihre Tätigkeit, über den Beruf. Bei dir habe ich das Gefühl, fließt das alles?
Fast. Also es gibt ein paar Sachen, die fließen sehr gut, und das ist auch schön so, gerade was den Bereich Spiel und Medien angeht. Was den Bereich Kunst angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das nehme ich sehr, sehr ungern mit an die Hochschule. Weil ich weiß, dass meine Bilder, sowohl die Fotografie als auch die Malerei, so ein bisschen auch anecken. Sollen sie auch, die sollen noch ein bisschen stören. Ja, es geht schon sehr stark in eine groteske Richtung, eine Art von, manchmal auch so schockierend, sehr Bilder, die man nicht sich freiwillig in die Wand hängen würde. Das ist schon so ein bisschen auch Aussage dabei. Und das zu erklären an beispielsweise Studierenden, also wenn ich ein Bild male, hat das natürlich auch Sätze von mir als Person. Und es geht aber nicht um mich in der Lehre, es geht um die Inhalte. Und deswegen würde ich mich eigentlich ungern immer erklären wollen, weil ich hatte jetzt dieses Bild mit meiner Psyche zu tun, sondern die Kommunikation findet da zwischen Bild und Betrachter statt. Und deswegen, ja, man könnte das machen in anleitender Form, aber trotzdem geht es dann, also meine Malerei mit an die Hochschule zu nehmen, kommt für mich eigentlich nicht in die Frage.
Da kommt das soziale Rollenverhalten und auch das Private und das Geheimnis und die Rollen, zwischen denen wir hin und her springen können, ja ins Spiel. Du kannst als Martin, der ich dich kenne, bist du jetzt zwar mein Studiogast, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon lange, aber die Rolle ist völlig klar, ich bin der Interviewer, ich mache hier das, antwortest die Fragen und so weiter, und wenn du Professor bist, hast du deine Rolle, und wenn du, hast du noch einen Hund oder
ist? Der Hund ist leider verstorben.
Du warst also mal Hundebesitzer?
Genau.
Und bist Liebhaber, bist Maler, bist auf einer Bühne, du switchst zwischen den sozialen Rollen hin und her. Genau. Eigentlich was Fantastisches und eine Errungenschaft der Moderne?
Nein, nicht der Moderne. Das machen wir eigentlich schon immer. Also dieses berühmte Buch von Irvin Goffman, wir alle spielen Theater, bedeutet ja nichts anderes. Das heißt also, wir haben ständig die sozialen Rollen, und ob ich jetzt Jäger, Mutter, Sammler, Höhlenmaler oder sonst irgendwas bin, das ist eigentlich eine uralte Geschichte. Das ist eine wichtige soziale Eigenschaft, auch in diesen Rollen zu springen, sich als konvergent zu verstehen, auch diese Anteile in sich selbst zuzulassen. Aber vielleicht ist es auch eine schöne Aufgabe, gerade im Prozess der Adoleszenz etc., dass man auch so ein bisschen mal rauskitzelt, wo möchte ich denn noch mehr? Diese Vielfalt der Rollen, wo möchte ich mich aktiv beteiligen, diese Art von Rolle auszuschöpfen? Das ist jetzt für mich das Experiment mit dem Atelier, beziehungsweise 2021 versuche ich sogar noch ein Studium zur Kunst zu beginnen. Das heißt also, ich habe mir wirklich vorgenommen, diese Rolle der Kunst ein bisschen auszubauen, und dann muss man natürlich aber auch schauen, dass vielleicht andere Rollen dabei dann einfach zeitlichen Ressourcen dann nicht mehr ausreichen, und da muss man sagen, okay, welche Rolle ist denn vielleicht nicht so diejenige, die jetzt man in der Zukunft auch weitertragen möchte.
Du willst studieren nochmal? Wie alt bist du jetzt?
42 bin ich.
Ach. Genau.
Das kann man durchaus machen. Hallo, warum nicht?
Warum nicht? Hey, ist ja nicht, wäre nicht abgeschlossen. Das war jetzt Vorgeplänkel, lieber Martin. Jetzt kommen wir zu dem, was ich umtreibt, nämlich dieses Wirtschaftssystem, diese Zwänge, die Durchdringung der Verwertbarkeitslogik in alle Bereiche, bis in die Beziehung, bis in die Liebesbereiche, bis in die Kunst und natürlich auch ins Spiel. Und du hast einen Aufsatz geschrieben, Homo Ludens versus Homo Economicus. Also der spielende Mensch, den es natürlich so nicht gibt, trifft auf den Nutzenmaximierer, auf den rationalen Agenten, auf den Homo Homo economicus, also den ökonomischen Menschen, den es ja auch so nicht gibt, aber es sind Annahmen auch in Wirtschaftsmodellen. Da wird immer dieser Homo economicus angenommen. Und da geht es natürlich um Zweckmäßigkeit, um Nutzen, um Gewinn, um Effektivität, um Fehlerintoleranz. So, das ist das, was ja die Gesellschaft prägt. Und die Gefahr, selbst wenn wir spielen, wenn wir das alles wunderbar machen, dass das Spiel selbst zum Konsumgut oder der Spielende zum Konsumenten wird und der Spielplatz zum Marktplatz. Das ist doch der Horror an sich, oder?
Das ist ziemlich absurd, ziemlich crazy, genau. Also eine Ökonomiekritik als solches, die gibt es ja schon ganz lange, da bin ich keineswegs der Erste. Und ich bin vor allen Dingen auch gar kein Ökonom. Das heißt also, auch ich muss mich erst in diese Sphäre reinarbeiten, muss mich erstmal damit beschäftigen, wer Adam Smith und Co. eigentlich ist. Und dann muss man sich schon ein bisschen da reinfuchsen. Aber irgendwann kommen die Dinge, wenn sie gerade so groß sind und teilweise auch so unterschwellig sind, irgendwann auch in Bezüge dessen, was man ansonsten so macht. Und ich halt eben als Spielmedienpädagoge muss zurzeit, wir haben uns in den 2000ern haben wir uns lange damit beschäftigt, was ist denn mit Gewalt und Games? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, was ist mit Sucht und Games etc. Und zurzeit scheint es weniger dramatisch in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden, aber wir müssen uns damit beschäftigen, was ist denn mit Ökonomie und Games? Und da gibt es nämlich interessante Kollisionen, die diesmal aber nicht zuerst in der Öffentlichkeit geführt werden, sondern teilweise zwischen Spielern und Spielentwicklern. Das heißt also, wo dann plötzlich diese beiden Fronten aufeinandertreffen und es zu riesengroßen Konflikten kommt, weil hier doch mehr oder weniger so überdeutlich Games nur noch dafür da sind, um Geld zu verdienen, dass die Spieler sich schlichtweg ja verarscht fühlen beziehungsweise ausgenutzt fühlen und dann irgendwann mal auch, die sind ja auch aufgewachsen in einem Spektrum, der ja auch sehr ökonomisch geprägt ist. Das heißt also, ganz naiv sind die zwar nicht, aber sie werden ausgenommen, wie die Weihnachtsgänse, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es Schnittpunkte, an denen das skurril, auffällig wird und da spätestens dann muss man als medienpädagogischer Sicht auch wieder sagen, komm, ich glaube, wir müssen die Spieler nicht vor Gewalt und Sucht schützen, sondern vor den Leuten, die ihnen einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen.
Na, könnte man sagen, wie naiv, das ist ja sowieso klar, aber du schreibst, Games sind in einer gesellschaftspolitischen Atmosphäre groß geworden, in der Effizienz, Ordnung und Leistung den allerhöchsten Stellenwert besitzen. Zeitverschwendung hingegen dürfen sie schon seit den frühen 80ern nicht mehr sein, sondern generieren brav Rendite, Jobskills und Erholung für harte Arbeiter. Das heißt, es ist alles dieser Verwertbarkeitslogik unterworfen. Zeitverschwendung, ne? Sowas wie Langeweile. Ja. Mir ist Langeweile. Ist was herrlich ist, ich hab Langeweile. Ich kann die Langeweile. Oh, ist mir langweilig. Ist doch ein herrliches Gefühl. Und Zeitverschwendung. Oh, waste the time, schön. Ich hab gar nicht. Ist ja irgendwas herrlich, aber das ist natürlich tödlich in der Effizienzmaschine. Was du da schreibst, das ist schon, davon sind die Games geprägt und eigentlich unsere ganze Gesellschaft. Absolut. Oder das ist der Kernsatz.
Ja. So ist es. Also tatsächlich witzig, dass du das gerade sagst mit Langeweile. Just am Samstag war Klaus von Wagner in der Alten Oper in Erfurt und hat genau über diese Langeweile unter anderem auch nochmal gesprochen. Und es ist ganz spannend, dass die uns so ein bisschen verloren gegangen ist. Und vielleicht, damit diese abstrakten Begriffe Homo Ludens, Homo Economicus so ein bisschen deutlicher werden, worum wir da eigentlich reden. Es gibt mittlerweile viele Leute, ich kann mich auch nicht ausschließen dabei übrigens, die beispielsweise, nehmen wir mal ihr Wochenende, schön mit einem kleinen Zettel versehen und da schreiben sie drauf, was sie alles vorhaben. Wird das mehr oder weniger abgearbeitet und am Ende schaut man Sonntagabend drauf, was habe ich eigentlich geschafft, was habe ich eigentlich nicht geschafft. Und wenn dann viele Punkte offen geblieben sind, dann fühlt man sich schlecht. Ja, man war ineffektiv. Oder man hat Sachen gemacht, die man beispielsweise doch nur aus Flow oder weil man doch zu müde war etc. Ne, dann hat liegen lassen und dann ärgert man sich darüber. Das ist alles ein so stark aufgenommenes, als Grundhaltung angenommenes ökonomisches Handeln und Denken, dass es vielleicht, ich will ja den Homo Ökonomie gar nicht komplett abschaffen. Wir können ja später vielleicht noch darüber reden, inwieweit eigentlich gerade im Prozess der Evolution beide Modelle Homo Ludens und Homo Economicus wieder auftauchen. Aber am Anfang sollte es momentan, glaube ich, eine Balance geben. Und die Balance wieder mehr zum Homo Ludens zu kommen, zum spielenden Menschen, der Freiheit, Experimentierfreude und ganz wichtig, den Fehler als etwas Positives zu konnotieren, das ist doch mal ein ganz spannender Ansatz, um vielleicht ein bisschen entspannter mit sich selbst und der uns umgebenden Umwelt umzugehen.
Bleiben wir mal bei der Freizeitindustrie. Also es ist eine Industrie. Die Freizeitindustrie, da ist, ich weiß nicht, ob es war am Freitag in der Zeit oder irgendeiner Zeit im Wochenzeitschrift war ein schöner Artikel darüber und da war eine Grafik, wo eine Frau in einer Yoga-Haltung da sitzt und total verkrampft ist. Also Burnout vom Yoga und alles. Es ist selbst genau. Im Freizeitbereich muss ich mich entspannen, aber effizient. Und das muss alles hinhauen. Genau. Das heißt, wir sind auch in dem Bereich, wo wir eigentlich entspannt, wo wir chillen, wo wir uns erholen, wo wir die Langeweile genießen, wo wir meinetwegen auch regenerieren, selbst da ist Druck da. Hm. Enormer Druck.
Absolut. Ja, ja, klar. Wir haben tatsächlich, ein Kollege von mir in Jena hat viel, viel Wert auf Achtsamkeit. Workshops gibt es viele Module zu dem Thema. Und das Spannende ist dann, dass er auch uns als Kolleginnen so einen Slot angeboten hat und wir das dann ablehnen mussten. Also teilweise muss man auch dazu sagen, haben wir auch Schwierigkeiten, unseren Zugang dazu zu finden, okay? Aber wir mussten das dann ablehnen, weil wir keine Zeit haben. Hm. Und da sind wir aber wieder bei Empathie und Achtsamkeit, weil natürlich Achtsamkeit heißt nicht nur nach innen gerichtet, sondern heißt auch nach außen gerichtet. Und wenn einer beispielsweise aus dem Gesamtgefüge ausscheidet, dann müssen andere Schwerpunkte auch wieder abnehmen. Und dann heißt es natürlich, es muss eine Balance nach innen und außen sein. Und ich kann nicht einfach hingehen, lieber Carsten, du machst so viel Radio, entspann dich mal ein bisschen, da muss jemand deinen Job machen. Hm. Also insofern ist Rücksichtnahme da in allen Gebieten ein gutes Gebot.
Kannst du das nochmal sagen, was du eben gesagt hast?
Rücksichtnahme ist ein gutes
Gebot. Nee, davor, das mit dem Carsten.
Carsten, entspann dich mal ein bisschen.
Vorher?
Mach mehr Urlaub, oder was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr.
Siehst genau. Du, du hast es wieder vergessen. Genau. Was du mir, es hat sich ja gerade so gut angefühlt, was du gesagt hast.
Was habe ich denn gesagt?
Dass ich weniger Radio, ich spule dann nochmal zurück auf der Rückspultaste. Ja. Das zur Achtsamkeit gehört natürlich auch, wie du sagst, dass ich mitbekomme, wenn es jemand anders nicht so gut geht und dann nicht nur zu fragen, sondern auch ein Angebot zu machen, wenn die Strukturen das hergeben. Das ist ja, scheint mir das größte Problem zu sein, dass die Strukturen das gar nicht hergeben. Ich sehe, wie jemand sich fertig macht, wie man fertig auf den Röhren ist, ne? Und dann nicht mehr kann, aber was soll ich schon machen? Ich kann, selbst bei euch Stress durch Achtsamkeitsübungen.
Ja, ganz genau. Also es mag für die Studierenden so wirken, als dass Profs immer nur ein paar Stunden die Woche arbeiten. Tatsächlich ist es ein Job, der schon deutlich mehr als 40 Stunden die Woche vereinnahmt. Insofern aber trotzdem ein System ist nicht vorgegeben und ist auch nicht steif, sondern ein System lässt sich bearbeiten, lässt sich verändern. Und gerade in der Debatte Homo Ludens, Homo Economicus lässt es sich auf einer Mikroebene auch verändern. Das heißt, es geht also schon los, alleine die Art und Weise, wie ich spiele. Ja, spiele ich, um voranzukommen, oder spiele ich aus Lust? Und den Gedanken immer im Kopf zu haben, nützt mir das Spiel, zu was brauche ich das Spiel gerade? Und übrigens haben wir auch Spiele, die mittlerweile dabei eigenartig wirken. Nehmen wir zum Beispiel den großen Bereich, der mittlerweile ja durch viele Sachen durchdrungen ist, Gamification. Ja, ich habe irgendwie eine Sprach-App oder sowas in der Art auf dem Handy und die gibt mir dann für genügend Aktionen irgendwelche Credits oder irgendwelche Diamanten, mit denen ich dann meine Eule neu anziehen kann oder sowas in der Art. Ja, und irgendwann frage ich mich, mache ich das jetzt noch? Lerne ich noch die Sprache, weil ich die Sprache lerne? Möchte oder weil ich meine Eule was Neues anzuziehen machen möchte. Also es ist schon ein bisschen skurril. Und an dieser Ebene, da können wir anfangen und können halt eben sagen, okay, ich möchte, dass die Wesenszüge des Spiels, Freiheit, Wiederholbarkeit als Obsituation, auch Regelhaftigkeit etc., Experimentierfreude und so weiter und so fort, dass die mehr Einklang bekommen. Und dann kann ich das auch, glaube ich, Stückchen für Stückchen in Transformationsprozesse auf andere Dinge übertragen.
Mhm. Ich habe letztens ein Spiel entdeckt, weil das eine Freundin mitgebracht hat, Bill Ratti. Das war so ein, nennt sich Kollektivspiel, wie sagt man?
Kooperatives
Spiel, wo es nicht ums Gewinnen geht. Interpretation von Kunst, von Kunstfälscher und so. Gut, man spielt gegen die virtuelle Person, gegen den Kunstfälscher, aber naja, da geht es auch gar, wo es gar nicht ums Gewinnen geht, sondern zu sehen, wie andere Dinge interpretieren, eben gemeinsam auch sich austauscht und so, fand ich sehr entspannt, weil der Druck des Gewinnens weg war. Also fand ich sehr gut. Das ist ja auch so eine, diese kooperativen Spiele, die auch immer im Kommen sind, weil Leuten das wahrscheinlich gefällt, weil der Leistungsdruck weg ist, kann das sein?
Ja, also ich persönlich bin kein Feind des kompetitiven Spiels, also sprich des Spiels, wo es auch ums Gewinnen geht. Und wir haben ja nicht nur im Computerspiel, sondern auch im Sport ganz, ganz viele Spiele, dann lässt sich es aber vielleicht ganz gut annehmen, die auch als kompetitives Spiel richtig viel Spaß machen. Ich meine, gemeinsam mit Freunden auf dem Volleyballplatz zu agieren, ist einfach lustvoll und ob man da jetzt um Punkte spielt oder nicht, sei dahingestellt. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit dem Sieg am Ende um dabei? Mhm. Ja, geht es jetzt hier um einen Wettkampf? Kriegt man dafür einen Lohn? Wird man dafür vielleicht sogar honoriert? Lebt man davon? Etc. Dann fängt es natürlich an, in ganz klare ökonomische Tendenzen zu gehen. Wenn man das aber aus Freizeit machen und wenn dann ich dir nachher noch ein Scherzchen mache, weil ich dich im Tischtennis sowas in der Art geschlagen habe oder du mich, dann ist das erst mal lapidar für mich. Wenn wir natürlich aber Züge haben, in denen dann beispielsweise wie aktuell im Fußball insbesondere natürlich nur noch Professionalität zählt und Ökonomie zählt, dann ist es schon bedenklich und noch bedenklicher wird es für mich, wenn beispielsweise der Bereich des E-Sports, also sprich die Anerkennung von elektronischem Computerspiel als Sportart dann über den Prozess der Ökonomie legitimiert wird. Das heißt also, wir haben eigentlich seit 15, 20 Jahren E-Sport. Ich habe darüber meine Dissertation damals geschrieben, also es ist jetzt nichts, was neu ist. Wir erleben aber gleichzeitig, dass in den letzten 3 bis 5 Jahren alle möglichen Sachen aus dem Boden springen, die jetzt E-Sport für sich gedanklich neu erfinden, weil sie sagen, das ist jetzt der neue Kracher und damit lässt sich ganz, ganz viel machen. Karl Zeitz Jena möchte einen eigenen Fußballclub haben. In Gera gibt es eine ganze Station, eine riesengroße E-Sport-Büro, mehr oder weniger eine ganze Etage.
In Gera.
Das ist an sich für mich auch erstmal völlig legitim, das kann man machen. Aber darüber dann E-Sport zu legitimieren, indem man sagen, weil es jetzt wirtschaftlich ist, ist es gesellschaftlich anerkannt, das ist kritisch. Und das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen. Vielleicht noch ein kleines Beispiel darüber. Seit 2008 ist ja das Computerspiel, wird immer diskutiert darüber, ist es Kulturgut? So, jetzt müssen wir mal diesen Begriff genauer uns anschauen. Was heißt denn das? Der Deutsche Kulturrat hat 2008 den Verband der Games-Entwickler aufgenommen mit der Begründung, dass da viele Künstler aktiv sind, Drehbuchautoren und so weiter und so fort. Das heißt, er hat nicht etwa das Computerspiel als Kulturgut anerkannt, sondern er hat die Macher als Kulturtätige quasi legitimiert. Das heißt also, heute zu sagen, das Computerspiel ist Kulturgut, ist so sprachlich an dieser Stelle einfach noch nicht ganz richtig, sondern auch hier lief die Legitimierung über ökonomische Grundprinzipien.
Zur Instrumentalisierung von Spiel, du hast Fußball angesprochen, also der Balkankrieg, der nahm seinen Ursprung, zumindest wenn ich den Interpretationen von den Landsleuten da glaube, im Fußball. Ja, dass also die Nationalismus, politische Instrumentalisierung, eine krasse Form von Identifikation und Projektion fing beim Fußball an. Also dass dann die Aggression, ein Freund, der kroatische Wurzeln hat, der hasst Fußball, genau aus dem Grund, weil er sagt, da fing dieser Scheißkrieg an, so, ne? Und mit deinem Fußball und so. Das heißt, Spiel und Identifikation kann auch politisch missbraucht werden, nicht nur ökonomisch.
Ja, missbraucht. Also Spiel ist immer irgendwie auch politisch, ja. Und ob es jetzt parteipolitisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Fast alles Agieren, insbesondere auch künstlerisches Agieren, hat immer eine politische Komponente, finde ich großartig an der Stelle. Die Frage ist natürlich, wann kann man es dann benutzen für etwas anderes? Und das ist natürlich genau der Prozess. Das sind vielleicht die Kompetenzen, die ich gerne Menschen nach außen mitgeben möchte, zu sagen, du hast auf der einen Seite ein wichtiges Sprachrohr über Politik, über Politik, aber auch über Spiel und Kultur und Kunst. Und musst dir natürlich dessen bewusst sein, was das bedeutet. Wir reden in der Medienpädagogik immer darüber, was brauchen die Leute, um medienkompetent zu agieren. Und in allen Seiten wird gefordert.
Oh, was brauchen sie?
Genau, Medienpädagogik vielleicht als Schulfach irgendwie in die Schule zu bringen. Ich habe jüngst eine interessante Forderung gehört und die fand ich viel logischer, als Medienpädagogik als Schulfach zu etablieren. Ich halte Medienpädagogik in ganz, ganz vielen Querschnittsbereichen für eine wichtige Eigenschaft.
Du lehrst es ja.
Ich lehre es auch, ja. Aber wenn wir uns heute rein kommunikationstechnisch gesehen vor Augen halten, dass nicht nur ein Radio heute Sender von Informationen ist, sondern jeder mehr oder weniger Sender von Information ist, dann wird vielleicht deutlich, dass das, was wahrscheinlich eure Mitarbeiter alle drauf haben, nämlich eine grundjournalistische Ausbildung, eine grundjournalistische Haltung, dass das vielleicht jedem von uns ganz gut täte, sich darüber bewusst zu sein, was sende ich und was hat das, was ich sende, für Auswirkungen auf andere. Und woher kommt die Information, die ich eigentlich entnehme, um sie dann wieder an Dritte weiterzureichen.
Und wer hat welches Interesse, welche Informationen wann zu streuen und ganz sagt genau, was und wie finanziert er sich, wo sind die Quellen, also anstrengender Kram. Genau. Ne?
Aber darüber würde dann wieder bewusst werden, was dieses Gesamtzusammenhang mit mir zu tun hat. Das ist aber bei deiner Ursprungsfrage.
Ja, die Ursprungsfrage. Die Ursprungsfrage oder die Idee ist die Weltaneignung. Und du schreibst in deinem wunderbaren Artikel, wo der Homo Ludus und der Homo Economicus aufeinandertreffen, also der spielende Mensch und der mit der rationale Mensch, der Nutzen maximiere, schreibst du, bei genauer Betrachtung zeigt sich, wie eng Spiel, welches Spiel auch immer, mit Kunst, Kultur und Entwicklung verknüpft ist. Nämlich die Weltaneignung erfolgt durch Spiel. Also das heißt, unsere Welt eignen wir uns spielerisch an. Das ist sozusagen die Grundannahme. Und Kunst, Kultur und Entwicklung ist immer spielerisch.
Ja.
Und wenn es durchökonomisiert ist und es nur noch um Wertschöpfung oder um Nutzen unter Wertzuweisung geht, könnte das gestört werden, diese Form der Weltaneignung?
Na, zumindest wird sie dann nicht mehr neutral erfolgen, ganz genau. Also das sind wirklich komplexe Zusammenhänge. Muss man vielleicht 1-2 Beispiele heranziehen, damit das deutlicher wird, was eine Weltaneignung mit Spiel zu tun hat, also oder auch mit Kultur zu tun hat. Das erste haben wir schon genannt. Also wir explorieren, das heißt also, wenn ich rausgehe in die Welt und möchte etwas Neues erfahren, hat das immer etwas mit Spiel zu tun. Deshalb, weil ich einfach ausprobiere. Ich muss wissen, was da passiert und deswegen teste ich es einmal. Idealerweise in einem spielerischen Schutzraum, da der kann jetzt zeitlich oder regional sein, was auch immer.
Der spielerische Schutzraum ist erstmal der Sandkasten, der Kindergarten oder die Spielecke im Normalfall.
Ganz genau, wo ich Mutter, Vater, Kind spiele, was auch immer, wo der Kuchen aus Sand besteht, etc. etc. Das sind alles Schutzräume. Gibt es auch im virtuellen, na klar, der virtuelle Schutzraum. Ich kann da gerne Krieger spielen, natürlich weiß ich aber, dass ich gemütlich in meinem Sessel sitze, alles Schutzräume. So, also probiere ich mich erstmal aus, dann kann man ja auch wieder darüber diskutieren, wie weit das dann wieder missbraucht werden kann für echtes Militär und so weiter und so fort. Dieses Explorieren ist wahnsinnig wichtig. Jetzt gehen wir aber vielleicht mal weg von dem sogenannten Spielen in vitro. Das sind also Spiele, die wirklich als Spiele auch erkennbar sind, und kommen wir hin zu den Spielen in vivo. Spiele in vivo sind die Spiele, die wir im Alltag spielen. Du hast das Rollenspiel des Menschen vorhin schon angesprochen, und so haben wir ganz, ganz viele Spiele im Alltag, die wir miteinander durchführen. Aha. Und ich bin jetzt persönlich nicht besonders religiös, aber wenn man beispielsweise diese, heißt es Oblade, die man da in den Mund gesteckt bekommt, wenn man in der Kirche aktiv ist, dann wird getan, sei das der Leib Christi. Ja? Wir sind uns bewusst, dass das höchstwahrscheinlich nicht der Leib Christi ist, aber wir akzeptieren es. Und das ist ein spielerisches Moment, eine Als-Ob-Situation. Und dergleichen machen wir im Alltag ganz, ganz viel. Also Kunst, Kultur hat immer auch was mit einer Entwicklung dessen zu tun. Wir tun so, als wäre das jetzt etwas anderes. Luxus ist letzten Endes auch nur Spiel, weil wir
Kleidung.
Es aufladen. Kleidung.
Also ist ja nicht nur, wir schützen uns nicht gegen die Wärme, sondern wir spielen
Möbel,
eigentlich.
Möbel, Schriftarten, Architektur, ganz, ganz vieles Spiel. Und sogar Geld ist Spiel. Jetzt wird es völlig verrückt.
Spielgeld, verstehe.
Nein, ja, weil das Geld selbst als Papier ja nicht den Wert hat, der da draufsteht.
Wir machen uns das aus. Genau, das ist jetzt mal was wert, dieses Papier.
Genau. Wir sind jetzt noch darüber einig, dieses 10-Euro-Schein ist, oder dieser Zettel da ist jetzt 10 Euro wert. Genau. Das alles sind also Kulturtechniken, die letzten Endes auf Spiel basieren. Und na klar, sind die erstmal so völlig legitim. Ökonomisch werden sie dann verändert, wenn wir beispielsweise sagen, okay, das, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen die Ökonomie als solches, wer ein Kartenspiel herstellt, soll dafür gerne auch das Geld bekommen, was er gebraucht hat, um dieses tolle Kartenspiel herzustellen. Auch ein Sandkasten kostet Geld. Absurd wird es aber, wenn ich für den Sandkasten monatliche Gebühren bezahlen muss, um ein Upgrade freizuschalten, und dieser Bedarf des Upgrades eigentlich erst geschaffen wird. Das heißt also, mir wird eine Grundunzufriedenheit vermittelt, damit ich viel kaufe. Ja, und dann fängt es an, kritisch zu
werden. Also du hast nichts gegen Markt, auch nicht gegen Geld, gegen wirtschaftliche, ökonomische Beziehungen, sondern die Durchökonomisierung, die Verwertbarkeit in allen Bereichen, die diese Entwicklung wiederum hemmt. Das ist ja selbstzerstörerisch, wenn man so will. Also der Markt, das gesellschaftliche System braucht eigentlich Spiel, durchökonomisiert es gerade und macht es dadurch unmöglich. Und du sagst, man muss das stören. Also wir können das alles nicht aufhalten, zerschlagen. Na gut, wir können alles auf Reset neu starten und so. Jetzt sind wir aber gerade im Moment dabei, Weltzerstörung und so, dann fangen wir dann neu an. Mhm. Aber du sagst, in dem jetzigen System geht es um Störung. Ich finde es jetzt gerade nicht genau, wie du es dich ausgedrückt hast, aber dass man sagt, man kann das irritieren und stören.
Was heißt irritieren und stören? Ich kann es einfach für mich persönlich anders neu bewerten, und ich kann einfach anfangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal los und probiere etwas anderes. Wir hatten es vorhin mit dem Random Act of Kindness schon so ein bisschen angesprochen, und ich lege jetzt vielleicht, es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Grundhaltung. 2016 hat Gerald Hüther das Buch geschrieben, Rettet das Spiel. Er meinte auch hier das komplette Spiel, nicht nur das Computerspiel, was interessant ist, weil er das Computerspiel eigentlich ganz blöd findet, aber das ist eine andere Diskussion. Und da wurde auch deutlich, was gefährdet denn eigentlich Spiel, und was wäre denn eine Welt, die von spielerischen Prozessen dominiert würde? Man stelle sich mal vor, wir hätten diese starke Ausprägung des Homo Economicus in verschobener Art und Weise genauso auf spielerischen Prozessen. Und dann wird deutlich, was Spiel eigentlich ist. Spiel ist so ein bisschen auch wie der Löwenzahn im Asphalt. Das heißt, wenn wir uns in die Spielgeschichte betrachten, dann stellen wir fest, dass ausgerechnet dort, wo es am unlustigsten war, sagen wir es mal so aus, im Mittelalter beispielsweise in der Zeit der Inquisition, Spiel als Gesamtspiel, Spiele in vivo, eine relativ große Bedeutung hatten. Es gab ganz, ganz viele Feste, es gab ganz, ganz viele Rituale. Rituale sind auch Spiele.
Würdest du sagen, Rituale, die wir uns, also ob das nun beim Essen ist, bei bestimmten Dingen, die uns Halt geben, haben immer spielerischen Charakter, sind immer auch Spiele.
Sind auch als Ob-Situation, genau. Wir haben uns an diese Etikette, der Knicke letzten Endes, ist basiert auf spielerischen Kulturgütern. Wie gesagt, Spiel hier als Spiele in vivo verstanden.
Ja.
Genau, absolut. Und all das kann ich pflegen. Ich kann mich ein bisschen auch damit anfreunden, diese Art von Luxus, diese Art von Zeit und Langeweile vielleicht sogar auch zuzulassen und dann so ein bisschen bisschen auch da aktiv zu werden. Natürlich kann man auch die ökonomischen Prozesse als solches anstoßen, sich bewusst darüber entscheiden, welche Bank ich eigentlich besuche. Und es gibt ethische Banken. Muss man mal kurz Google bemühen, dann kriegt man es raus. Also auch oder Derivate, Aktien, keine Ahnung, was, wer sich damit als beschäftigen möchte. Wie gesagt, ich bin kein Ökonome, aber auch da gibt es natürlich eine Bewusstsein, Möglichkeiten auch reinzugehen, zu stören. Ich persönlich störe lieber in den kleinen Bereichen des Lebens, einfach auch indem ich entfache, für Spiel begeistere und so ein bisschen auch auffordere, diese beiden Grundhaltungen des Menschen, also einerseits sich wirksam zu empfinden und andererseits als, ja, wie soll ich sagen, etwas poetisch ausgedrückt geliebt zu werden, also wahrgenommen zu werden. Ich möchte wirken nach außen und ich möchte etwas zurückbekommen dafür. Das sind zwei Grundhaltungen, die sich wunderbar im Leben eigentlich immer wieder so ein bisschen pushen lassen. Und diese beiden, wenn eine davon gestört ist, sagt übrigens auch Gerhard Hüther, dann ist es natürlich ganz spannend, dass wir uns etwas, eine Ersatzbefriedigung holen. Und das kann zum Beispiel dieses gute Gefühl des Einkaufens sein. Ja, dann holen wir uns etwas stattdessen, eine als ob Befriedigung letztendlich. Und dann nichts einfacher zu tun wäre doch, als zu sagen, okay, ich akzeptiere mein Gegenüber und ich schaffe auch vielleicht sogar systemisch-politisch, Möglichkeiten, dass sich der Einzelne als wirksam erleben kann. Und genau da sehe ich schon nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen große Bedarfe. Wo ist denn die Möglichkeit, dass jemand sich als wirksam empfindet?
Da sind wir bei der Spaltung der Gesellschaft, dem eigentlichen Thema, dass wir nicht nur in Filterblasen uns befinden, sondern eine Spaltung, eine Polarisierung erleben zwischen den sogenannten Kosmopoliten, die sagen, es geht alles voran, wir müssen uns öffnen, und denen, die vermeintlich alten Werte zurückhaben wollen, die so pur natürlich auch als Menschen, wie bei dem Homo Ludens und Homo Ökonomicus, auch nicht existieren, aber wir erleben eine Spaltung, manchmal innerhalb der Menschen selbst, aber die erlebst du auch. Ist das, was du beschreibst, diese Rituale, auf Menschen zuzugehen, das zu durchbrechen, kann das helfen? Zumindest, dass Menschen ins Gespräch kommen?
Absolut. Also ich glaube, dass es immer eine Möglichkeit gibt, einfach auch zu aktivieren. Und natürlich, ja, okay, wir erleben es derzeit politisch insbesondere, dass natürlich auch eine gesprächliche Kollision stattfindet, wenn die Weltperspektiven dann zu krass aufeinander stoßen. Aber dann vielleicht kann sogar auch wieder Spiel dabei behilflich sein, indem man dann einfach sagt, okay, wir begegnen uns über ein Medium und schaffen dann erstmal einen Grund, gemeinsam miteinander zu interagieren. Ich persönlich zum Beispiel bin ein leidenschaftlicher Paintball-Spieler und ich wundere mich jedes Mal.
Paintball, das ist, wo man mit diesen Farbbeuteln
auf einmal spielt. Ja, ganz genau. Das so schlimm militärisch ist und so brachial und wehtut und so weiter.
So was spielst du?
Liebend gerne sogar. Und es ist für mich faszinierend, wenn ich dann dort auf dem Paintballplatz stehe. Man natürlich durchaus ein Klischee davon hat, das sind doch diese ganzen Leute, die Militärklamotten tragen. Und da gibt es bestimmt viele, die politische Anschauungen haben, wo man eher mit der Stirn runzeln müsste. Und das stimmt teilweise. Nicht im Großen, aber teilweise stimmt das. Aber tatsächlich habe ich dort Gelegenheit, zunächst einmal den Menschen, klassische Sozialarbeit, Beziehungsebene, also das heißt, wir stellen uns gegenseitig über das Spiel vor, lernen uns kennen und dann irgendwann im Prozess kann ich, nachdem eine Achtung des Gegenübers erfolgt ist, ich also sagen kann, du, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass wir miteinander spielen können, und irgendwann kommt es aber dann doch zu einem Austausch, wie die unterschiedlichen Weltanschauungen aussehen, und dann kann man trotzdem miteinander reden, weil wir ja wissen, dass wir uns eigentlich letzten Endes, sind wir wieder bei dieser positiven Grundannahme des Gegenübers, weil wir uns letzten Endes nicht böse aufeinander sind. Ich stürze nicht mit meiner Meinung auf dich ein, sondern nach aufbauend auf einer Beziehungsebene habe ich Gelegenheit, mir respektvoll deine Meinung anzuhören und dann bitte aber auch meine Meinung zu präsentieren.
Kann das gehen, wenn da vor dir so eine rassistische Kackpratze ist und du sagst, oh, der ist aber ein Idiot, mit dem will ich eigentlich nicht weiterspielen. Und da hältst du dich dann, wo sind denn für dich die Grenzen? Versuchst du dann zu verstehen, also teilnehmendes Beobachten, warum der so menschenverachtend, rassistisch, chauvinistisch drauf ist und nur Scheiße erzählt, aus deiner Sicht?
Also ich habe keine Kommunikationsstrategie in dem Moment. Das ist Freizeit und im Gegensatz zum Beratungsgespräch muss ich da nicht mit irgendwelchen Techniken ankommen. Das heißt, natürlich gibt es Grenzen, wo ich sagen würde, okay, also an der Stelle sollte man das Gespräch vielleicht abbrechen. Hier sind einfach unsere Weltanschauungen zu krass unterschiedlich. Aber damit breche ich natürlich auch den Austausch ab. Und insofern wäre es vielleicht nicht verkehrt, möglichst lange vielleicht auch mit Haltungen, weil mit Argumenten ist vielleicht heutzutage nicht mehr so das allererste, aber zumindest mit einer Haltung zu präsentieren können. Und ich wirke doch auch als Mensch. Und wenn ich dann vor jemanden stehe und sage, du, mir geht's gut, ich kann dich immer noch anlächeln, obwohl ich mir gerade anhören müsste, was du da für einen Käse erzählt hast. Das kann schon dann wirken, indem ich einfach als Mensch präsent bin und sage, pass auf, ich sehe das anders und mir geht's super und ich sehe die Welt anders als du. Und manchmal gucken wir aus dem Fenster und wundern uns über die Nachrichtenbilder, weil in den Nachrichten erzählt wird, was alles ganz schlimm und furchtbar und tralala ist. Wenn wir auf dem Fenster schauen, merken wir auch, guck mal, es ist doch trotzdem noch ganz schön da draußen. Man muss ab und zu mal, glaube ich, die politische Weltanschauung mit der realen Weltanschauung abgleichen.
Das ist ja auch ein Ritual, ein Lernprozess, um empathisch zu sein, das auszuhalten, andere Meinungen auszuhalten. Mhm. An sich will ich mich ja bestätigen. Ich möchte ja in meiner Hut, in meiner Spielegemeinschaft, in meiner Wertegemeinschaft sein, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Da will ich mich auch bestätigen. Das kämpft sozusagen mit dem anderen Bedürfnis, ein Neues kennenzulernen, Sachen aufzubrechen und rauszugehen und zuzuhören?
Naja, aber das sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, im Sinne von Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit etc. Also natürlich, ja, ich will wahrgenommen werden, ich möchte wirken und wir erleben es mit den Influencern, wir erleben es mit den YouTube-Stars, wir erleben es mit den Let's Play-Stars etc., die allesamt auf der Jagd nach Wirksamkeit sind. Und bevor wir diese Frage beantworten, wie können wir das sättigen etc., müssen wir vielleicht die Frage stellen, wo kommt dieser Wunsch denn eigentlich her und warum ist er offensichtlich noch nicht befriedigt genug? Warum schreien die Leute in die Welt immer lauter und lauter und lauter und haben das Gefühl, nicht gehört zu werden? Und umso lauter geschrien wird, umso weniger wird tatsächlich gehört. Also es ist vielleicht eine interessante Frage, an der wir einfach auch schauen müssen, wie wir miteinander umgehen. Und dann sind wir wieder vielleicht bei so ganz grundsätzlichen Fragen, die sich um Erziehung drehen und sogar um die Anzahl der Kinder drehen. Es gibt eine ganz interessante österreichische Studie, die besagt, ein Grundproblem beispielsweise auch der Helikoptereltern ist nicht etwa Politik oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich die Anzahl der Kinder, die in die Welt hineingebracht werden, um es mit zwei Worten zu beschreiben. Wer ein einziges Kind hat, legt natürlich sämtlichen Fokus, sämtliche Hoffnung, sämtliche Erwartungen in dieses eine Kind.
Arme Kind.
Und wenn das dann krank wird, dann ist eine große Katastrophe. Wenn es in der Schule Stress gibt, dann war es natürlich nie das Kind, sondern immer nur das Schulsystem bzw. der einzelne Lehrer. Und mal ganz brutal formuliert, wenn wir halt eben 4, 5 Kinder hätten, dann würde es sich ein bisschen aufweichen. Und vor allem müsste nicht jedes Ding, was ich als Wirksamkeit eigentlich leben möchte, auf die Kinder projiziert werden, sondern die Kinder könnten das sein, was sie wollen, nämlich Kind.
Ja. Kinderreiche Familien. Das ist ja auch kinderreiche Familien. Galt ja noch vor 50 Jahren als was Negatives. Oh, die ist in einer kinderreichen Familie. Oh, das ist auf jeden Fall problembelastet. Jetzt soll man sagen, kinderreich. Also ich bin reich an Kindern. Hast du nicht sowas, ja. Also wir brauchen mehr Kinder, mehr Spiel und mehr Austausch und selber Kind noch bleiben zu können, ist ja auch ein Luxus.
Das finde ich wichtig. Selber viel Kind bleiben können, absolut. Genau, wie viele Kinder brauchen, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Kind sein in seinem Inneren und das mit dem gesamten Spektrum, also durchaus auch mit einem gewissen Maß an Naivität, nicht immer den Anspruch zu haben, auf alles eine Erklärung haben zu können, etc. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Dankbares. Und ganz wichtig dabei, man darf auch albern sein und darf auch Käse machen.
Mhm. Die Verpackung, über die haben wir gesprochen, eingangs im Vorgespräch, das erzkonservativ, Rechtsradikale, der blödeste Scheiß, politische Dinge vermeintlich cool verpackt werden und wiederum eben verpackt als Geschenk oder als Ware rausgehen. Das treibt ja Blüten, nicht nur in der Gamer-Szene, in der Influencer-Szene, im Netz, die eigentlich Wahnsinn ist, oder? Das ist also das vermarktete Che Guevara-T-Shirt ist ja da schon wieder ein Witz, wenn man sagt, okay, aber rechte Influencer, ist es im Games-Bereich auch, wird es da auch politisch oder chauvinistisch, rassistisch, sind da die ganzen Auswüchse der Gesellschaft sozusagen dort auch wiederzufinden?
Ja, natürlich. Die Games-Welt ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und wir hatten es ja mit Herrn Seehofer nach den Ereignissen in Halle, kocht es ja mal ganz kurz richtig hoch, wo Herr Seehofer sicherlich erstmal völlig zu Recht für seinen sehr unmöglichen Kommentar angefeindet wurde. Aber dann braucht es vielleicht dann nochmal 1, 2 Minuten, um darüber nachzudenken, was denn eigentlich dahinter steht. Und so zu tun, also wir haben das Game, unser Hobby, Gaming gegen alles Mögliche verteidigt. Wir haben es gegen Politiker verteidigt, wir haben es gegen Gewaltwirkungstheorien verteidigt, wir haben es gegen Suchttendenzen, naja, nicht nur verteidigt, da ist ja auch was dran. Da muss man auch dazu sagen, dass da entsprechende Instrumente auch existieren müssen, um Menschen, denen es nicht so gut geht, abgefangen werden, na, dass die irgendwie geholfen bekommen. Aber es wäre heute naiv, wenn wir es nicht auch gegen eine politische Tendenz verteidigen müssten, damit es halt eben nicht zu einem Instrument wird, sondern damit das Spiel Spiel bleiben darf. Und ich glaube, die meisten Leute, die online spielen, sind bereits schon mal auf öffentlichen Servern auf zumindest rassistische, ob jetzt Rechte, das sei mal dahingestellt, manchmal sind die Grenzen fließend, aber zumindest auf rassistische Tendenzen aufmerksam geworden und Hate Speech, Flaming, das sind längst Begriffe gewesen, die es schon immer gegeben hat. Also sprich, das Anfeinden von einem spielerischen Gegenüber, das ist nicht neu. Und natürlich, das ist alles ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt rechte Clans und es ist vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen gruseliger. Dann kommt ja noch die Algorithmen dazu. Also sprich, wenn ich, was weiß ich, Fan eines bestimmten Spiels bin oder ein Element eines Spiels bin, was weiß ich, ich fliege ja in Flugzeugsimulationen und da hat mich jetzt neuerdings die Focke Wulf 190, deutsches Flugzeug im Zweiten Weltkrieg, total begeistert. Ich mag dieses Flugzeug, ich fliege es super gerne und weil ich mich super gerne in dieses Flugzeug rein vertiefe, schaue ich mir auf YouTube mal ein Video dazu an, wie war das eigentlich, diese Simulationen sind so echt, dass ich da was lernen kann davon und zack, kriege ich als nächstes ein Video vorgeschlagen von irgendeinem extrem rechten Gedankengut, weil YouTube denkt, wenn ich mich für die Focke Wulf interessiere, interessiere ich mich auch für Rudolf Hess oder keine Ahnung was und dann kann es schon ziemlich gruselig werden, ja.
Also das Spiel und nicht nur das Computerspiel kann süchtig machen, gerade jüngere Menschen, das muss man einfach sagen, eingestehen und ich kenne es aus dem persönlichen Umfeld, dass wirklich Eltern klagen, sondern dass ich muss wirklich die Sicherung rausmachen. Es geht nicht anders, es ist eine Sucht, das ist eine Fokussierung in eine Welt. Also Sucht, politische Instrumentalisierung, ökonomische, wirtschaftliche Instrumentalisierung. Es ist die große Krake, die über dem Spiel zu zerquetschen droht. Oder ist das Spiel, das wirklich das naive Spiel, schon tot?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise letzten Endes bedroht werden kann. Ich glaube, es kann in unterschiedlicher Art und Weise freigelassen werden. Und ich würde mir persönlich wünschen, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es ein wenig mehr Freiheit erfährt. Das geht in einzelnen Workshops. Viele Leute machen das von sich aus, auch die Art und Weise, wie wir spielen. Ich kann ja ein und dasselbe Computerspiel in einer freiheitlichen Art und Weise spielen und ich kann es verändern. Mods beispielsweise, also all das, was wir mit der Medienpädagogik als den User-Generated Content beschreiben.
Nochmal langsam bitte.
User-Generated Content.
Also das, was die Spielenden selber gestalten.
Ganz genau. Also sprich, wenn sie dann losziehen und sagen, ich habe Lust zu diesem Spiel da einen Mod zu bauen, also eine Modifikation, oder ich habe Lust zu diesem Spiel mir ein Kostüm zu bauen im Bereich des Cosplaying. Oder keine Ahnung was, ein Machinima zu drehen, also sprich ein Film, ein Artworks, ein Bild davon zu malen, was auch immer. Also es geht dann in ganz große Kontexte rein und da einfach Spieler auch ihrer Leidenschaft Raum zu geben und zu sagen, oh, bitte, 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 mach mit dem Spiel noch mehr als nur zu spielen, als nur Konsument zu sein, ist eine ganz große Eigenschaft. Und der eine Spieler macht das und der nächste macht es nicht. Meine Aufgabe ist es vielleicht aufzuzeigen, was es alles gibt und es ist auch was, hat wieder was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wenn ich dann beispielsweise so ein Kostüm meines Lieblingscomputerhelden mag gebaut habe, dann habe ich vielleicht sogar festgestellt, was ich nämlich noch kann, außer spielen. Nähen, basteln, malen, was auch immer.
Der Junge muss in die Luft mal rausgehen. Ist das auch gesundheitsgefährdend? Also ich merke ja ständig vor den überall sind Bildschirme, Screen Age. Also wenn ich nicht aufs Tablet gucke, aufs Handy, dann hier am Rechner, ich bin von Monitoren umgeben. Die Brillenträger, die Optiker, die freuen sich. Ist das auch, was Selbstachtsamkeit betrifft, muss das auch gelernt werden. Es ist auch ein Ritual zu lernen, zu sagen, jetzt mal Stopp zu machen, jetzt muss ich mal was essen, muss ich mal raus, brauche meine Rituale gemeinsam mit Leuten essen und nicht nur auf das Ding starren.
Ich weiß nicht, ob es gelernt werden muss. Es muss dann wahrscheinlich wieder gelernt werden, wenn es zwischendurch mal vergessen wurde. Aber ich glaube, wir sehen das auch sehr schön an den medienpädagogischen Studien, dass beispielsweise Kinder bis 14 Jahre als hauptsächliches Hobby draußen spielen angeben. Also es ist nicht so, als dass das weg wäre. Aber natürlich braucht es die Balance und ein guter Spaziergang tut nicht nur Oma gut, sondern tut einem auch selbst gut. Wenn man beispielsweise mit Hund unterwegs ist, macht das wahnsinnig viel Spaß. Man kann Welt anders wahrnehmen, man kann Wetter anders wahrnehmen. Also ich glaube nicht, dass weil man viel Computerspiele spielt, man vergessen hat, dass das draußen eine echte Welt ist, die teilweise atemberaubend schön ist. Sollte man es vergessen haben, dann gibt es vielleicht hoffentlich den einen oder anderen sozialen Nachbar. Und wenn nicht, dann kann es natürlich schon sein, dass es dann auch etwas mehr Aufforderung braucht, der einen dann auffordert, auch mal sowas wieder zu erleben.
Zu Ritualen und zu Werten und zu Dingen, die man macht oder die sich nicht gehören. Mhm. Und wir bleiben mal beim Essen. Gemeinsam zu essen ist ja auch ein Ritual, anstoßen, all das zu warten, gemeinsam zu essen. Das ist ja nicht eine reine Nahrungsaufnahme, das ist ja Kommunikation. Ich schaue mich an, Austausch. Also Essen ist ein wichtiger, also gemeinsam essen als Ritual, finde ich, eine ganz wichtige Kulturtechnik, um sich auszutauschen. Ja. Und nebenbei wird noch Genuss. Optisch kann das schön sein. Und die Energieaufnahme könnte man auch mit dem Riegel machen. Aber es ist halt, aber wir essen halt gemeinsam. Ja. Nun ist es nicht so richtig geklärt oder es gibt noch keine Konvention so richtig, wie das mit diesem Teil. Was wir vor 15 Jahren, als wir uns das erste Mal im Interview, hat das Smartphone noch nicht die Rolle gespielt. Ich erlebe Leute, die beim Essen reden, quatschen und spielen und dann irgendwelche Bing-Bing-Bing-Spiele machen, Nachrichten checken, was, also das heißt, das Smartphone sitzt immer mit am Tisch. So. Und ich frage mich manchmal, wie kann ich damit umgehen? Kann ich erwarten, kann ich sagen, leg doch bitte mal das Ding weg oder ist das übergriffig? Wie gehst du damit um?
Also ich finde es nicht übergriffig, das da aufzufordern. Und es hat was mit Respekt und Höflichkeit zu tun, dass vielleicht man seinem Gegenüber auch die Aufmerksamkeit schenkt, den man auch selber ja gern haben möchte. Das ist ein bisschen absurd, ja. Derjenige, der gerade an seinem Smartphone während des Essens hängt, sucht nach Aufmerksamkeit, postet, liked, schickt Bilder von seinem Essen oder was auch immer, möchte gerne Aufmerksamkeit, ignoriert denjenigen, der direkt vor ihm sitzt, der ihm Aufmerksamkeit schenken könnte. Also das ist schon ein bisschen absurd. Ja.
Und dann frage ich mich, frag doch mal, was hast du da eigentlich gemacht, wie geht's dir? Aber erzähl, so, man könnte ein schönes Gespräch sich, aber dich interessiert nicht, was du erlebst und was du davon posten kannst. Ist das auch ein Transformationsprozess oder sind wir einfach nur hängen geblieben mit unseren Erwartungen? Und
ich glaube, das ist genau das Gegenteil von hängen geblieben, sondern wir suchen derzeit eigentlich nach einem Umgang mit diesen technologischen Fortschritten, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren ja in enormer Art und Weise stattgefunden haben. Ist für mich ehrlich gesagt relativ normal. Ich finde es gut, wie wir das machen. Marshall McLuhan hat schon diesen schönen Satz gesagt, das Medium ist die Botschaft und wir müssen jetzt mit dieser Botschaft umgehen lernen. Das Smartphone hat einen Wahnsinnsbereich. Es gibt dieses lustige Bild, würde man, wenn man rausgegangen ist aus der Wohnung und sein Smartphone vergessen hat, wieder zurückgehen. Und dann gibt es Proteste, die sagen, ja, die Leute fahren kilometerweise nach Hause zurück, weil sie ihr Smartphone zu Hause liegen lassen haben. Ja, jetzt könnte man die Gegenfrage stellen, würde ich auch zurückfahren, wenn ich meinen Kalender, meine Fotokamera, meine Gesprächsnotiz, keine Ahnung, was, also dieses Smartphone subsumiert einfach wahnsinnig viel, was wir gerne um uns haben, brauchen teilweise ja sogar und es hat eine enorme Bedeutung, dass wir es aber darüber hinaus natürlich auch lernen müssen, auch mal wegzulegen, also auch eine Abstinenz zu lernen. Das ist eine neue Qualität und absurd wird es dann wieder, wenn wir bei Ökonomisierungstendenzen sind, dass es mittlerweile sogar Bezahl-Apps gibt, die bestimmte Dienste abschalten. Ja, also ich kann mir eine App kaufen, die dann beispielsweise
dafür so bei der Selbstachtsamkeit hilft und bei der Abstinenz.
Ganz genau. Also man könnte seine E-Mail-Adresse deaktivieren oder gar nicht erst einrichten, damit man nicht immer zugeschüttet wird mit allem, was umgehend auch direkt auf mich trifft. Ist ja nicht nur die Frage, kriege ich die Mail oder kriege ich sie nicht, sondern wann kriege ich sie? Ja, wenn ich eine E-Mail mitten in, keine Ahnung, eine Vorlesung bekomme, habe ich in den nächsten 90 Minuten keine Zeit, sie zu beantworten, aber sie schwirrt mir im Kopf rum.
Da habe ich das Gefühl auch, dass wir da am Anfang sind, was der Umgang damit betrifft. Im Beruflichen auch. Also es vermischt sich ja, Lehrer und Lehrer machen WhatsApp-Gruppen mit den Schülern, die sehen dann die Statusmeldung, vom Datenschutz mal ganz abgesehen, aber von der Privatsphäre ist das eine. Und diese, wo darf ich, soll ich, kann ich was mit meinem Smartphone machen, dass wir da echt am Anfang stehen in diesem Aushandlungs- und Lernprozess?
Ja, am Anfang, was die Gesamtprozesse angeht, könnte man vielleicht sagen, wir sind immer noch am Anfang. Ein paar Jahre haben wir jetzt ja schon auf dem Buckel und wir können durchaus anerkennen, dass die Medienpädagogik in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch Erfolge zu erzielen hat. Wir haben früher darüber diskutiert, dass die Leute wissen müssen, dass Bilder bearbeitet sein können. Haha. Also jeder, der sich heute irgendein Bild irgendwo anschaut, weiß, wie stark das bearbeitet ist. Die Kids machen das mit, keine Ahnung, ihren Plattformen,
Snapseed,
TikTok und Co. auch auf eine teilweise geniale Art und Weise. Dann gibt es auch wieder Negativpunkte an anderen Stellen. Aber das ist heute nicht mehr das Thema. Also eine gesunde Medienkritik, Achtung, eine gesunde Medienkritik, nicht verwechseln mit Lügenpresse, haben mittlerweile viel als Grundhaltung schon drauf. Aha. Aber da hört natürlich Medienpädagogik auch nicht auf, sondern es gibt noch ganz, ganz viele Bereiche und dann kann irgendwann mal sogar die Abstinenz von Medien eine Medienkompetenz sein.
Also das Ding wegzulegen und dann kreativ damit zu arbeiten. Fakt ist, es sind alles wahnsinnige Chancen, Möglichkeiten, die sozusagen den freien, sich entfaltenden Menschen eigentlich gut tun könnten. Das Wissen der Welt. Man kann im Grunde ein Studium machen, muss nicht ans MIT gehen. Du kannst dir alle möglichen Dinge, Vorlesungen reinziehen. Das Bildungsmedium schlechthin, das Netz. Und mit dem Smartphone kann ich im Grunde studieren.
Aber wie schwierig ist halt eben genau da, diese Eigenverantwortlichkeit auch wieder aufzuzeigen. Ja, ich kann erschlagen werden von all diesen Inhalten. Ich kann es lustvoll begreifen, ich kann mich entfalten, aber da wird vielleicht auch deutlich, dass auch ein didaktisches Modell also sich auch verändert hat. Der Lehrer war früher oder auch der Hochschullehrer war früher jemand, der sein Wissen über die Leute ausgeschüttet hat. Und ich glaube, viele Lehrer und Lehrerinnen bewegen sich durchaus in einer Existenzkrise, weil sie sich verändern. nicht mehr von dem, der das Wissensmonopol hat, sondern von einem Coach, der quasi gemeinsam...
Erkläre mal, was du mit Coach meinst.
Ein Coach wäre in dem Fall einfach nur jemand, der Lernprozesse begleitet und sich selbst in diesem Prozess auch selbst verankert sieht. Das heißt, ich nehme dich wahr, ich nehme deine Ressourcen wahr, nehme auch deine Bedarfe wahr und reagiere darauf. Du bist für mich keine leblose Hülle, die ich einfach nur zuschütte mit Wissen, sondern ich muss auch Ansatzpunkte finden.
Aber das geht auch um Macht. Also das ist die Frage, was sind die Institutionen, die Bildungsinstitutionen, die Leute, die bei dir in die Vorlesung kommen, die wollen scheine Punkte, wie immer das jetzt heißt, und dann um einen Abschluss, einen anerkannten Abschluss zu haben. Das heißt, es geht klar um eine Vereinbarung und auch um Macht, die du ja als Lehrender möglicherweise hast. In der Schule ist es ja bei der Schulpflicht noch da. Was macht dann Coach? Also letztlich geht es dann doch um, wer das Sagen hat.
Naja, das ist super spannend, was du erzählst. Also wir haben ja jetzt hier mit BA und MA auch neue Systeme, die ja, das heißt neue, mittlerweile haben die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die ja relativ verschult klingen. Aber trotzdem haben wir immer wieder auch Studierende, die uns aufzeigen, wie doch flexibel man damit umgehen kann. Und ein einzelner Dozent, ich glaube zumindest für meinen Fachbereich sprechen zu können, muss keineswegs von oben herab agieren, sondern kann Gott sei Dank auch sich belehren lassen, kann teilhaben.
Wenn er 2 Meter groß ist, ist immer von oben herab.
Man kann mich hinsetzen, das ist kein Problem. Also wir haben dieses Wochenende, das Seminar Kulturelle Bildung, und die Studierenden haben wunderbare Beiträge eingebracht. Das ist ein Modul, das auch nicht mehr benotet wird, sondern es gibt nur noch bestanden und nicht bestanden. Also da gibt es schon Möglichkeiten, mittlerweile auch so ein bisschen mehr Freiheiten zuzulassen. Aber du hast völlig recht, im aktuellen System gibt es auch klare Grenzen.
Ich gebe klare Grenzen, und das ist nämlich, die Sendung ist zu Ende, die Stunde ist um, und ich sage tschüss. Professor Dr. Martin Geißler, wer bei dir studieren will, in Jena an der FH, kann oder dein Atelier besuchen hier an der Gotthardstraße 21, Kontakt aufnehmen unter m-geißler.de. Danke Martin, und dir noch einen wundervollen Tag. Danke fürs Kommen.
Tschüss. Carsten.